Also um vorweg zu sagen, ich bin kein geborener Redner, kein Vielsprecher. Ich arbeite lieber im Stillen und mit Papier oder im PC. Aber ich versuche die Aufgabe, die man mir aufgetragen hat, so gut ich es kann, zu erfüllen. Das Thema Gott und Jesus Christus, oder was sagen die Apostel über Gott und Jesus Christus? Ich habe es etwas erweitert. Aussagen in den neutestamentlichen Schriften über Gott und Jesus Christus. Können wir das überhaupt so trennen? Ich lese gerade mal aus dem Artikel Bibel und Gemeinde, konservative Schrift, Bibelbund Deutschland, gibt es auch weltweit, aus dem Aufsatz von Jim Anderson. Er ist 27 Jahre Lehrer an der FTH Gießen gewesen und seit 2008 unterrichtet er im Bibelseminar in Bonn. Er schreibt, identifizieren die Autoren im Neuen Testament Gott allein als den Vater oder als den dreieinigen Gott, als Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und er bejaht diese Aussage und zitiert Benjamin Warfield: Die Schreiber des Neuen Testaments, sie stellen nicht zwei neue Götter Gott zur Seite, damit ihnen ebenso wie ihm gedient und sie angebetet werden. Sie verstehen Jahwe selbst als Vater, Sohn und Gott gleichzeitig. Ein zweites Zitat noch. Jesus im Alten Testament wird über 9000 Mal genannt, mit der Begründung, dass durch die Bezeichnung Jahwe ja der dreieinige Gott gemeint ist, weil Jesus Jahwe oder Elohim ist, wenn er der dreieinige Gott ist. Und es sind noch viel mehr. In Anbetracht der Kürze lasse ich es jetzt mal bei den zwei Zitaten. Ich habe nur Bibelverse. Ich erzähle sonst nichts, außer Bibelverse, die ich zusammengestellt habe. Der erste Teil ist Gott. Gott ist einer, ist meine These oder die These, die wir, denke ich, hier alle vertreten. Gott ist eine Person. Was sagen die neutestamentlichen Schriften dazu? Im ersten Abschnitt zitiere ich ein paar Aussagen, die Jesus in den Evangelien gesagt hat. Matthäus 4, Vers 10. Ihr braucht nicht mitschreiben, ich habe das Ganze kopiert und werde es danach austeilen. In Anbetracht der Zeit werde ich mich wahrscheinlich sehr beschränken müssen. Jesus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wenn er von dem Herrn und dem Gott spricht und dass ihm allein gedient werden soll, ist doch eindeutig klar, dass er nicht selbst der Herr, Übersetzung aus dem Alten Testament, Jahwe, sein kann. Auch die bekannte Stelle in Markus 12, 29, zusammen mit dem Schema Israel, sagt er, oder er zitiert er die Stelle aus 5. Mose: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und keine drei Herren, wie die Dreieinigkeitslehre sagt. Oder die bekannte Stelle, die du, glaube ich, zitiert hast, Johannes 20, 17, Jesus spricht: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Dann ist er nie Gott, sondern Gott ist so sein Vater, wie er auch unser Vater ist. Aussagen des Apostels Paulus, Römer 3, 30, Gott ist einer. Galater 3, 20, Gott aber ist nur einer. Epheser 4, Vers 6, ein Gott und Vater alle, der über allen und durch alle und in allen ist. Auch die Stelle in 1. Timotheus 2, 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Damit ist, nach dem, was Paulus schreibt, Jesus auf keinen Fall Gott, im Gegensatz zu dem, was Anderson und die trinitarischen Lehrer den Gemeinden erzählen. Ein weiterer Zeuge zu dieser Aussage, der Apostel Jakobus, Jakobus 2, 19: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch Judas spricht von dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht von aller Zeit und jetzt in alle Ewigkeiten. Wenn das durch Jesus geschieht, Jesus also auch hier bei Judas der Mittler zu Gott ist, ist doch ganz klar, dass Jesus ein anderer ist als Gott. Gott ist also kein Wesen mit drei Persönlichkeiten, keine Hypostase, keine Substantia, keine Existenz- oder Seinsweise, keine mehrköpfige, mehrpersonale Gottheit, kein Geheimnis, keine göttliche Natur aus drei Personen, kein Markenname, keine Dreifaltigkeit, keine Dreieinigkeit, keine Dreieinheit. Gott ist einer. Zweite Überschrift, Gott ist der Allmächtige. Paulus sagt in 2. Korinther 6, 18, und ich werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne sein und Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Der Apostel Johannes in der Offenbarung bestätigt das Gleiche. Offenbarung 1, 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Dieser Vers wird viel auch Jesus zugeschrieben, dass Jesus das gesagt hätte. Aber kann es wirklich sein, der Herr, Gott, der Allmächtige? Es kommt in der Offenbarung diese drei Worte noch viel öfters vor. Und wir sehen, dass der Herr, Gott, der Allmächtige ein anderer ist. Denn zum Beispiel Offenbarung 15, 3, da singen sie das Lied des Moses und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Das Lied des Lammes ist nicht das Lied Gottes, das er sich selbst singt, sondern zusammen mit Moses singt er seinem Herrn, Jahwe, seinem Gott, dem Allmächtigen. Der Herr Gott, der Allmächtige, kommt auch in Offenbarung 21, 22 vor. Er ist der Tempel und daneben auch das Lamm. Aber das Lamm ist nicht der Herr Gott, der Allmächtige. Dritter Punkt, Gott ist der Schöpfer. Jesus spricht zu den versammelten Juden, Matthäus 19, 4, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Er hat das bestimmt nicht rhetorisch gemeint und von sich gesprochen, sondern von seinem Gott. Auch in Markus 3, 10, 19 finden wir die Aussage, in die Zukunft gerichtet, denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Er spricht von Gott und nicht von sich. Aussagen Apostel Paulus, Apostelgeschichte 17, 24 und 30, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Oden und alles gibt. Von wem hat Jesus sein Leben wieder erlangt, nachdem er 3 Tage im Grab gelegen hat? Nicht von sich selbst. Auch Römer 1,20 passt dazu, denn Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, auch seine Göttlichkeit wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sein werden. Epheser 3, 9, Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Wenn Paulus von Gott spricht, meint er nicht Jesus. Hebräerbriefschreiber finden wir die gleichen Aussagen. Hebräer 1, 10, du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Wenn er du, Herr, spricht, meint er nicht den Herrn Jesus, sondern Jahwe. Hebräer 3, 4 bestätigt das auch nochmal. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Auch Petrus bezeugt genau das Gleiche in 2. Petrus 3, Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Lesen wir 1. Mose 1, und Gott sprach und es ward. Der Apostel Johannes spricht auch von Gott, dem Schöpfer. Offenbarung 4, 11, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das Gleiche wird auch nochmal, was wir schon zitiert hatten, im Lied des Moses und des Lammes bestätigt. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Das hat auch die erste Gemeinde geglaubt, beziehungsweise nach der Predigt, die Petrus gehalten hat, lesen wir in Apostelgeschichte 4, 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Eindeutig auf eine Person angesprochen, du. eine vierte Überschrift. Gott wird in den neutestamentlichen Schriften auch Vater genannt oder mit Vater gleichgesetzt. Es gibt Aussagen Jesu, in denen der Begriff Vater auf uns Menschen bezogen wird. Bekannt sind Apostelgeschichte 5,16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. In Matthäus 6 finden wir viele Verse, die von eurem Vater sprechen und von deinem Vater, womit Menschen gemeint sind. Zum Beispiel Matthäus 6,6, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater wird dir vergelten. Er stellt sich auch selbst mit darunter. Oder wenn er sagt, unser Vater, der du bist, in den Himmeln geheiligt werde dein Name, so wie wir beten sollen, ist Gott immer unser Vater. Dann macht Jesus aber auch die Aussagen, dass Gott der Vater ist, auf sich selbst. In Matthäus 7,21 spricht er, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, ist er gerecht. Oder Matthäus 10,33, den werde ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Johannes 10,29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Also hier ist für mein Verständnis kein Bruch zwischen dem Vater bezogen auf uns Menschen und dem Vater bezogen auf sich, auf Jesus selbst. Wobei die These von Anderson zum Beispiel ist, dass man dann vom Kontext her im Neuen Testament prüfen muss, ob der Vater als Teil des dreieinigen Gottes gemeint ist oder als Vater von Jesus. Irgendwie ein bisschen geheimnisvoll, würde ich sagen. Paulus macht das genauso. Aussagen Gott und Vater bezogen auf Jesus, Römer 15,6, damit ihr einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Oder 2. Korinther 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1,17, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Dann auch seine Aussagen, Gott und Vater bezogen auf uns Menschen. In seinen Briefanfängen finden wir das sehr häufig. Gnade und Friede, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist eine ganze Reihe, wie er Briefe damit anfängt, Gott unser Vater, und stellt nebendran oder unter den Vater, den Herrn Jesus Christus. Auch in der Offenbarung finden wir von Johannes wieder beschrieben, dass auch zu dem Zeitpunkt, als Jesus schon im Himmel bei Gott ist, dass dort von seinem Gott, also von Jesu Gott und Vater gesprochen wird in Vers 6, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Jetzt zu Jesus. Meine These, Jesus ist ein Mensch, das ist eindeutig den Berichten der Evangelien zu entnehmen. Matthäus 1,1 und 16 sprechen von dem Ursprung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams und so weiter. Bis in der Geschlechtslinie Jakob zeugte Josef den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wurde. Eindeutig aus einer menschlichen Linie kann kein Gott herausgehen, sondern nur ein Mensch. Bekannte Geschichte Ursprung Jesu Christi in Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu verhielt es sich aber also, als Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du seinen Namen Jesus nennen. Was gezeugt ist, ist kein Gott, denn Gott ist ewig. Was gezeugt ist und geboren wurde, ist eindeutig ein Mensch gewesen, das Menschlein, das später in der Krippe gelegen hat. Auch in dem weiteren Verlauf Matthäus Evangelium lesen wir immer wieder von dem Menschen Jesus, zum Beispiel Kapitel 13, die Verse 55 und 56, wo die Juden sprechen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Keiner von denen, die so gesprochen haben, haben dabei an einen dreieinigen Gott gedacht oder eine Person des ewigen Gottes, sondern für sie war Jesus ein Mensch. Interessant auch in dem Zusammenhang die Aussage Jesus in Matthäus 24, 23 und 24. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. wenn er selbst sagt, dass es andere Christusse gibt, in Anführungszeichen, die man sehen kann, dann ist das auch ein Zeichen, dass es sich um Menschen handelt. Also nur ein Mensch kann ein Christus oder ein Messias sein, nicht Gott. Wenn wir den Bericht über die Taufe Jesus zum Beispiel in Markus 1, 9 folgende lesen, heißt es, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dann ist der Angesprochene der Zweibeiner, der im Wasser des Jordans steht, der Mensch Jesus Christus. Es gibt noch andere Stichworte, die will ich jetzt nicht alle anführen, aber es ist zum Beispiel, Jesus bezeichnet sich als Lehrer oder wird auch von Menschen als der Lehrer oder der Rabbi angesprochen. Oder Meister ist auch eine andere Übersetzung dieses Wortes. Das sind alles Menschen, das ist nicht Gott. Auch Petrus, der Nacht, als Jesus verraten und gefangen wurde, sagt, dass Jesus ein Mensch ist. In dem Beispiel Markus 14, 66 folgende. Eine von den Mägden des Hohen Priesters spricht, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Petrus aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Also nie und nimmer hat er geglaubt, dass Jesus Gott ist. Lukas, die Geburtsgeschichte, das gleiche wie in Matthäus. Auch die Aussage, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei Menschen, widerlegt die These, dass Jesus selbst Gott war. Auch in der Erwartung war Jesus nicht Gott, Johannes 1, 25. Die Menschen fragten Johannes den Täufer, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Also eindeutig immer wieder der Bezug, der Christus ist ein Mensch, der kommen soll. Auch im Johannesevangelium, dem ja oft zugesprochen wird, dass da die Gottheit Jesus ganz besonders bezeugt werden sollte, spricht immer wieder in vielen Worten von dem Menschen Jesus. Das geht schon los in Johannes 2, 1 und 3 und 12, Hochzeit zu Kanaan. Die Mutter Jesu spricht zu dem Weinschenk, wenn es an Wein mangelt. Wir lesen immer wieder die Mutter und seine Brüder. Die Menschen sprechen, kommt, seht einen Menschen, wenn sie von Jesus sprechen. Auch ganz deutlich die Aussage, die Jesus macht, als er von den Toten auferweckt worden ist und auferstanden ist. Als Jesus Maria Magdalena trifft, spricht er, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern. Wie kann Gott von seinen Brüdern sprechen? Auch der Apostel Petrus bestätigt, dass Jesus ein Mensch ist, Apostelgeschichte 2, 22 bis 24. Männer von Israel, man könnte ergänzen, und Menschen auf der ganzen Welt hört diese Worte. Er spricht von dem Jesus, der im Himmel ist. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach dem Vorerkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz schlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, also diesen Menschen. Und nicht selbst und nicht einen menschlichen Teil von sich, sondern wirklich den voll und ganzen Menschen, Jesus, den Nazaräer. Auch aus dem folgenden Teil der Predigt kann man das schließen, in die Verse 34 und 36, wenn Petrus der David mit Christus vergleicht. Nicht David ist in den Himmel aufgefahren, denn das ganze Haus Israel wisse nun zufällig, dass Gott diesen Jesus, diesen Menschen zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Auch später, als Petrus den Gelähmten an den Stufen des Tempels findet, spricht er nicht von Jesus, dem Gott oder Gottsohn, sondern er spricht im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, gehe umher. Jetzt ein paar Verse von Paulus, auch er kennt nur diesen menschlichen Jesus. Wenn er in Apostelgeschichte 13, 23 davon spricht, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Wenn Gott selbst Mensch geworden wäre in Maria, wäre er nie aus der Nachkommenschaft Davids sein können, dann wäre er direkt aus dem Himmel gekommen. Apostelgeschichte 13,30 folgende Verse: Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Gott, der unsterblich ist, kann nie aus den Toten auferweckt werden. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er auch gesprochen: Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Können wir uns Gott als einen Verwesenden vorstellen? Gott, der allein Unsterblichkeit hat und ist. Apostelgeschichte 17,31: Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Aus den Toten können nur Geschöpfe erweckt werden und nicht Gott, der Unsterblichkeit hat. Auch ein deutliches Zeugnis, dass Jesus Mensch ist, auch jetzt im Himmel, ist das Zeugnis des Paulus von seiner Bekehrung, Apostelgeschichte 22,7-8. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er fragt nicht: Wer bist du, Jahwe? Sondern er spricht: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst, und nicht: Ich bin Gott, der Sohn. In Römer 1, 3 und 4 das Gleiche. Jesus Christus, unser Herr, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, ist dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Also auch hier wieder den Bezug auf die Menschheit, Nachkommenschaft und aus den Toten auferstanden. Deutlich spricht auch Paulus im 1. Korinther Brief Kapitel 15 davon, wenn er dort spricht: Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Auch hier wieder eindeutig ein Mensch. Die Verse 21 bis 23: Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder nach seiner Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Also Gott ist nicht der Erstling, der von den Toten auferstanden ist, und wir danach, sondern Jesus Christus, der Mensch. Oder wie er in Vers 45 spricht, der letzte Adam. Galater 1,19 spricht er auch davon: Keinen anderen der Apostel sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Ein anderer als der Bruder Gottes, den es wohl hier auf Erden nicht gibt. Kolosser 1,15 und 16: Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Also in diesen beiden Versen kann es auch bestimmt nicht das Geheimnis der zwei Naturen geben. Denn der Erstgeborene aller Schöpfung ist identisch mit dem Erstgeborenen aus den Toten. Und Schöpfung und Tote weisen eindeutig auf ein Geschöpf hin und nicht auf den Schöpfer selbst. Im Hebräerbrief finden wir das Gleiche. Hebräer 1,1: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Gott, der alles ist, kann sich nicht zum Erben einsetzen, sondern nur einen anderen. In diesem Fall den Menschen Jesus Christus, der auch praktisch in der Linie der Propheten steht, wie in vielen anderen Stellen des Neuen Testamentes zu lesen ist. Petrus bestätigt das Menschsein, wenn er in 1. Petrus 1,18-19 davon schreibt: Denn ihr wisst, dass ihr erlöst worden seid mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Blut haben nur Geschöpfe, Gott der Geist ist wohl nicht. Auch 2. Petrus 1,17: Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auch Johannes sieht in Jesus keine göttliche Person eines dreieinen Gottes, denn auch er spricht immer wieder von Jesus, der ein Mensch ist, der Blut hat, der im Fleisch gekommen ist, der eingeborene Sohn ist, der der Erstgeborene der Toten ist, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater gemacht hat. Auch Jesus spricht in Offenbarung 2,8, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig wurde. Ich kann mir keinen toten Gott vorstellen, aber dass Gott tot war, lehrt die Theologie. Auch die Stelle, in der Jesus sagt, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott. Dann ist Jesus nicht Gott, sondern Gott ist ein anderer, der eine allein wahre Gott. Ein zweiter Aspekt im Zusammenhang mit dem Menschen Jesus, der Christus ist, er ist der Messias in der alttestamentlichen Prophetie und in der neutestamentlichen Erfüllung. Jesus ist der Same Evas, wenn wir die Aussage in 1. Mose 3,15 nehmen, wo Gott spricht, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und wenn wir dann die Geburtsgeschichte im Neuen Testament lesen, können wir das als Parallele oder Erfüllung sehen. Jesus ist in der alttestamentlichen Prophetie Same und Nachkomme Abrahams, zum Beispiel 1. Mose 22,18, und in deinem Namen werden gesegnet werden alle Nationen, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Welt, steht in 1. Mose 26,4. So finden wir diese Erfüllung zum Beispiel in Matthäus 1,1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Abrahams. Auch Paulus spricht in Galater 3,16 davon. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht von seinem Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. In der alttestamentlichen Prophetie ist Jesus ein Prophet, erwählt wie Mose, 5. Mose 18,15 und 18, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Und einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden, was ich ihm befohlen habe. Der hier spricht, ist einer und keine drei oder nicht einer von dreien, sondern es ist der allein wahre Gott. Die Erfüllung finden wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Johannes 6,14, wo es heißt, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Oder in Johannes 7,40, einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Petrus spricht davon, wie wir in Apostelgeschichte 3,22 nachlesen können, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, was in allem, was er zu euch reden wird. Stephanus bezeugt das Gleiche. Jesus ist auch der Sohn Davids. Wenn wir 1. Chronik 17,11 bis 13 lesen, wo es heißt, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Zumindest bestätigt der Hebräerbrief das in Hebräer 1,15, wo es heißt, oder wo Bezug genommen wird mit der Aussage, zu welchem Engel hat er jemals gesagt, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Jeremia 23,5, Psalm 132,11 sprechen von dem Nachkommen Davids. Im Neuen Testament an vielen Stellen wird darauf Bezug genommen, zum Beispiel Lukas 1,32 in der Verheißung, dieser wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Auch der Blinde, der geheilt wurde, sprach Jesus an mit den Worten, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Paulus spricht davon im Römerbrief zu Anfang im Vers 3, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, auch in Offenbarung wieder genau das gleiche Zeugnis. Einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Oder Jesus selbst nach Offenbarung 22,16: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, für euch über diese Dinge zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Genauso gibt es das gleiche Zeugnis, dass Jesus aus Bethlehem kommen wird, alttestamentlich vorhergesagt in Offenbarung, in Micha 5,1. Und die Erfüllung können wir nachlesen, Matthäus 2,2-6, wo die Weisen aus dem Morgenland kommen und dann auch von der Priesterschaft festgestellt wird, dass das Zeugnis lautet: zu Bethlehem in Judäa wird er geboren. Ein weiterer Aspekt darauf, dass Jesus ein Mensch ist: Jesus ist ein Mann der Schmerzen, vorhergesagt zum Beispiel in Jesaja 53,3-7. Die Bestätigung finden wir in Apostelgeschichte 8,32, wo davon gesprochen wird, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde und wie ein Lamm stumm vor seinem Scherer steht. Paulus spricht in 1. Korinther 5,7 davon, von dem Passahlamm, wie Christus, dass er geschlachtet ist. Und auch in Offenbarung 5,9 lesen wir von dem neuen Lied, in dem es heißt: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und dieses Schlachten ging nicht ohne Schmerzen ab. Siebtens, Jesus ist der Gesalbte Gottes, vorhergesagt in Psalm 45,7-8. Oder Jesaja 61,1 spricht auch davon. Psalm 45, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Gradheit, ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Wird als erfüllt bestätigt in Hebräer 1,8 und allein auf Jesus bezogen. Auch die Prophezeiung in Jesaja 1,1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers der Gebundenen. Im Neuen Testament vielfältige Hinweise, dass Jesus der Gesalbte ist, der mit dem Geist Gottes gesalbt worden ist. Allein der Name der Messias oder der Christus deutet schon darauf hin. Punkt 8, Jesus ist in der Stunde seines Todes von Gott verlassen worden und musste sterben. Wir kennen Psalm 22,14, wo es heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Evangelien bestätigen, dass Jesus diesen Psalm in der Stunde seines Todes gebetet hat. Jesus hat sich in der Stunde seines Todes auf alttestamentliche Texte verlassen und vertraut. Beispiel im Psalm 31,6 heißt es: In deine Hand befehle ich meinen Geist. Mit deine ist der Herr, ist Jahwe gemeint. Lukas 23,46 bestätigt das, dass Jesus mit lauter Stimme rief und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Es gibt vielfältige Zeugnisse davon oder Prophezeiungen davon, dass Jesus von Gott auferweckt werden wird. Psalm 16,10 ist zum Beispiel so einer: Du, Jahwe, Herr, wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Matthäus 16,21 weist darauf hin, dass, also Jesus spricht davon, dass er getötet werden wird und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Petrus spricht in seiner ersten Predigt: Jesus, den Nazaräer, diesen Mann hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes auferlöst hat. Immer wieder lesen wir: Gott hat Jesus auferweckt. Auch in der alttestamentlichen Prophezeiung lesen wir, dass Jesus von Gott erhoben werden wird und zu seiner Rechten gesetzt wird. So heißt es im Psalm 110,1: Spruch des Herrn, Adonai, für meinen Herrn Adoni, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Die Bestätigung finden wir bei Markus zum Beispiel in 16,19. Der Herr wurde nun in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Stephanus sprach, Apostelgeschichte 7,56, siehe, ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Paulus spricht unter anderem Kolosser 3 davon, von Christus, der sitzend zur Rechten Gottes ist. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Gott zu keinem Engel gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zu deinen Füßen. Das andere könnt ihr dann nachlesen. Dritten Punkt habe ich noch kurz, das Verhältnis zwischen Gott und Jesus. Erstens, Jesus hat einen Gott. Er spricht in der Stunde seines Todes: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes 8, 54 sagt er: mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Die bekannte Stelle, Johannes 17, 1 und 3, Vater, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Oder auch in 20,17, ich fahre auf zu meinem Gott. In Offenbarung 3,2 spricht er zu der Gemeinde, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Paulus spricht immer wieder auch von dem Gott und Vater des Herrn Jesus. Petrus spricht oder schreibt in 1. Petrus 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In 2. Petrus 1,17, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Also immer wieder, Jesus hat einen Gott, der über sich ist. Auch ein anderer Punkt, viele Stellen weisen darauf hin, dass Jesus zu diesem Gott gebetet hat, wie zum Beispiel es in Lukas 6,12 heißt, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg ging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Gott wird nicht selbst, oder muss nicht selbst zu sich selbst beten, sondern es war der Mensch, der uns ein Vorbild sein kann, der zu Gott gebetet hat. Wir lesen es in vielen Stellen, zum Beispiel Lukas 10, 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn es war so vor dir wohlgefällig. Ein zweiter Punkt noch. Dieser Gott ist eindeutig größer als Jesus, denn wenn die Stimme aus dem Himmel spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, dann ist der, der gefunden worden ist, nicht der Finder. Auch wenn Jesus sagt in Matthäus 11, 27, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, dann ist der Vater eindeutig der Größere. Und wie wir weiter vorne schon gesehen haben, ist der Vater für ihn der allein wahre Gott. Bekannt sind ja auch die vielen anderen Stellen, zum Beispiel Johannes 5, 19, wo Jesus gesagt hat: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, dann muss er einen Höheren sehen, wenn ihm diese Einsicht von sich selbst alleine fehlt. Johannes 5, 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, sind eindeutige Hinweise, dass Gott größer ist als Jesus. Es ist 21:45, ich denke, ich höre jetzt hier mal auf. Es sind noch viele, viele andere Verse, die in dem Zusammenhang stehen. Ich habe hier ein paar Kopien gemacht. Es sind 15 Stück an der Zahl. Vielleicht Ehepaare 1. Ansonsten kann sich jeder mal was mit runternehmen.